19. Und weil er ein bisschen länger ist und auch ein bisschen komplizierter ist, haben wir ihn zum Mitlesen einmal mitgebracht. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und in ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Gott, segne du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, liebe Gemeinde, als ich diese Stelle zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, hui, das ist aber lang und viel, und habe da tatsächlich auch ein bisschen gebraucht, bis ich Zugang zu gefunden habe, habe mir dann dank des Internets ein bisschen Hilfe verschaffen können. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, um diese Stelle zu durchdringen, dass wir uns einmal nochmal mit Jakob beschäftigen und uns überlegen, was zeichnet Jakob eigentlich aus, beziehungsweise was macht ihn als biblische Person eigentlich so besonders. Jakob ist auf der Flucht. Er ist auf der Flucht vor seiner Vergangenheit, die ihn nicht loslässt, die ihn weitertreibt. Und was ist Jakob für ein Mensch? Sie erinnern sich, schon bei der Geburt. Er war Zwilling, Zwillingsbruder von Esau. So wie sie beschrieben sind, offensichtlich zweieiige Zwillinge. Er ist der Zweitgeborene. Aber schon bei der Geburt hat er sich an der Ferse von Esau festgeklammert. Gleichzeitig, um zu sagen, ich bin dir auf den Fersen, auch wenn ich der Zweite bin. Und dann wird dieser Wesenzug Jakobs noch schärfer. Und zwar, indem er Tricks macht. Er versucht Esau, oder er schafft es auch, Esau das Erstgeborenenrecht abzutrutzen mit einem wohlschmeckenden Essen. Und wenn man sich überlegt, dass es dabei um den Erstgeborenen Segen gibt, muss man sich überlegen, dass Esau ja gar nicht die Person war, die ihm hätte diesen Segen aussprechen können. Esau ist der Empfänger des Segens. Insofern muss Jakob sogar noch einen Schritt weiter gehen, und er betrügt auch seinen Vater, der nicht mehr gut sehen kann, indem er so tut und vorgibt, als wäre er Esau. Ein scharfer Verstand und eiskalte Berechnung übernehmen die Führung in Jakobs Leben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als Sie diese Stelle mal in der Bibel gelesen haben, gerade die erste, wo Esau das Essen eintauscht. Da denkt man doch so klein wenig, oder ich tue es zumindest, dass man denkt, Mensch, ist er ja auch selber schuld. Warum gibt er sowas auf fürs Essen? Aber ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Fakt hier, dass es eben nicht so ist. Jakob hat Ziele für sein Leben. Jakob ist ein Aufsteiger, ein nach vorn, nach oben Stürmer, einer, der ganz oben auf der Erfolgsleiter stehen will. Und liebe Gemeinde, die Erfolgsleitern, die Karriereleitern, die man Sprosse um Sprosse nimmt oder nehmen will, die scheinen immer frei zu sein. Aber was treibt uns Menschen eigentlich dazu, dass wir uns einen Namen machen wollen? Was treibt uns dazu, uns im Beruf aufzureiben, noch erfolgreicher, noch reicher zu werden? Ist es vielleicht Angst, dass unser Leben nur ein Windhauch ist, dass unser Leben einfach so an uns vorbeizischt und wir irgendwas erreichen wollen, was uns dann nach außen hin und noch in Generationen bekannt macht? Allein wenn ich mich umsehe, ich brauche mich eigentlich gar nicht umzusehen, ich brauche mich nur selber anzuschauen, dann sehe ich, dass Leitern, Aufstiegs- und Karriereleitern eben doch eine große Rolle spielen. Und die werden dann aber doch meist zum Beispiel an den Turm von Babel angestellt und sie wissen alle, wie das geendet ist. Es geht also immer darauf, höher hinauf, damit wir wenigstens die Illusion haben, bedeutend zu sein, wenn die anderen zu uns aufschauen. Doch dieser Weg des Aufstiegs ist ohne Ende. Dieser Weg des Aufstiegs kommt nie an ein Ziel. Ja, umso höher wir steigen, umso bedrohter ist zugleich auch unsere Position. Und jetzt sehen wir Jakob auf der Flucht. Er hat Angst vor der Rache seines Bruders. Er rennt um sein Leben. Er versucht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Er versucht, den Auszug aus der Vergangenheit. Aber die Vergangenheit scheint an ihm zu kleben. Sie lässt ihn nicht los. Sie treibt ihn immer weiter. Jakob ist auf der Flucht vor dem Fluch, in den sich der erschlichene, selbstgemachte Segen verwandelt hat. Die Sonne sinkt und Jakob merkt es nicht. Die Nacht bricht ein, die finstere, furchteinflößende Nacht. Keine Stadt weit und breit, kein Haus, kein Ort, um zu schlafen. Also muss sich Jakob unter freien Himmel niederlegen, aufgewühlt in seinem Innern und beunruhigt durch die Stimmen der Nacht. Jakob wird zur Ruhe gezwungen. Er kann nicht mehr weiter, ob er will oder nicht. Liebe Gemeinde, da muss ich fragen, wie schwer ist es doch, die Ruhe auszuhalten? Orte der Ruhe können auch Orte der Krise sein. Orte, wo uns unsere Vergangenheit einholt. Orte, an denen wir spüren, dass unser bisheriges Leben in weiten Teilen vielleicht nicht so besonders war, wie wir es dachten. Ein Mensch zum Beispiel wird durch eine Krankheit ans Bett gefesselt und ein anderer in der Firma kann ihn gut vertreten. Ist er vielleicht doch nicht so unabkömmlich, wie er immer dachte? Oder auch ich persönlich, man steigt auf in der Firma und realisiert, dass es eigentlich darauf überhaupt nicht ankommt. Oder ein Mensch merkt, dass er sterben muss, doch der Besitz, den er aufgehäuft hat, dient nur nicht dazu, dass sein Name im Gedächtnis bleibt. Sondern im Gegenteil, sein Besitz führt dazu, dass sich Kinder und Enkel ums Erbe streiten. Orte der Ruhe können Orte der Krise sein. Vielleicht sind deshalb auch so viele Menschen heute auf der Flucht vor der Stille. Jakob wird aber gezwungen zum Anhalten. Er kann nicht anders. Er wird zur Ruhe gezwungen. Und Jakob träumt. Und zwar nicht, wie man es vermuten könnte, tauchen dort Bilder auf, die das Unterbewusstsein der Seele sind, die sein schlechtes Gewissen sind. Er träumt nicht von seinem Vater, nicht von seinem Bruder und auch nicht von seinem Betrug. Ihm öffnet sich im Traum der Himmel. Der Weg seiner Flucht wird im Traum unterbrochen. Er sieht plötzlich einen anderen Weg. Und dieser geht nicht weiter nach oben, obwohl es eine Leiter ist. Auf dieser Leiter muss er nicht emporsteigen. Er muss sich sein Glück nicht Stufe für Stufe erkämpfen. Denn siehe, Gott selbst stand plötzlich bei ihm. Gott ist es, der auf Jakob zukommt. Im Bild ist es eher eine Abstiegsleiter, denn eine Aufstiegsleiter. Denn Gott macht dem gefährlichen Aufsteigen Jakobs ein Ende. Und so stellt sich Gott im Traum wohl an Jakobs Seite, um ihm zu sagen, Jakob, warum machst du dich selbst unglücklich? Ständig bist du auf der Flucht vor dem Glück und wünschst dir doch nichts sehnlicher, als dass dich das Glück einholt und fängt. Sieh auf die Leiter, so wie ich selbst zu dir herabgestiegen bin, so ist auch dein Glück schon längst zu dir herabgestiegen. Du bist jetzt schon gesegnet, du bist schon wer in meinen Augen, selbst dann, wenn du wie hier schutzlos im Sturm liebst. Für Jakob träumt sich der Himmel zur Erde und Jakob erfährt die heilsame Kraft des Segens Gottes. Im Traum geht ihm tatsächlich auf, was Segen bedeutet. Er begreift, dass der Segen eine Kraft ist, die dort eingreift, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Als Trost für Menschen, die niedergetreten sind. Unruhig, gejagt, manchmal ausgedörrt. Er begreift, dass man den Segen nicht machen oder rauben kann, sondern nur empfangen und weitergeben. Jakob träumt also, indem er das Bild von der Himmelsleiter sieht und Gottes Verheißungswort hört, die Wahrheit des Segens. Bethel, der Ort der Krise, wird für Jakob zum Ort der Befreiung. Liebe Gemeinde, nicht immer ereignet sich Bethel in Träumen. Manchmal ereignet sich Bethel zum Beispiel auch bei Lesen von Zeitschriften, wie beim berühmten deutsch-französischen Arzt und Theologen Albert Schweitzer. Er war aufgestiegen in seinem Leben, ohne Zweifel. Egal ob der Kanzel oder in der Praxis oder auf der Orgelbank, Albert Schweitzer hatte überall Erfolg. Und trotzdem war er ruhelos. Erst als er eines Tages eine Zeitschrift eines französischen Missionsgesellschaft las, dass es in der Mission in Gabun, also in Zentralafrika, an Helfern fehlte, fühlte Albert Schweitzer sich unmittelbar angesprochen. Er ließ seine Karriere hinter sich, obwohl er gefasst sein musste, dass ihm diese Missionsarbeit gerade in der Zeit in Gabun keine Hilfe sein könnte, um ihm weitere Ehre einzubringen. Und doch erlebte Albert Schweitzer genau dort das Wichtigste in seinem Leben. Und in seinem Rundbrief schrieb er: Sie dürfen niemand sein wollen, der von sich sagt, ich möchte Erfolg, ich möchte eine gute Stellung haben, ich möchte es im Leben bequem haben. Sondern Sie müssen jemand sein wollen, der sagt, ich möchte meine eigene Seele behalten. Lassen Sie sich nicht täuschen, Sie werden nicht arm in Ihrem Leben. Sie werden dann arm im Leben sein, wenn Sie nur daran denken, wie Sie erfolgreich sein können. Der wirkliche Zweck des Lebens ist dienen. Für andere da sein, zu verwirklichen helfen, was verwirklicht werden soll. Ich verstehe, was Albert Schweitzer damit sagen will. Und doch sehe ich, so wie es dort ausgedrückt ist, auch ein klein wenig Gefahr. Es gibt auch Menschen, die sich ihr Leben lang nur für andere aufopfern und die sich am Ende leer und ausgebrannt fühlen. Dieses Dienen und das sich aufopfern kann aber auch ein verzweifelter Weg sein, sich unabkömmlich zu machen. In solchen Fällen ist es ein verzweifelter Versuch, eben dadurch sich selber einen Wert zu geben. Das meinte Albert Schweitzer allerdings nicht. Aber wir sollen gerade Menschen werden, die ihre eigene Seele behalten, die endlich loskommen von dem Druck durch Leistung und sei es der Leistung des Dienens, sich emporarbeiten zu müssen. Albert Schweitzer hat diese befreiende Kraft erfahren. Nur diese Erfahrung setzte ihm Kräfte frei, die er in Gabun brauchte. Bethel war also für Albert Schweitzer ebenfalls ein Ort, und zwar in Zentralafrika. Albert Schweitzer brach auf, nicht einer noch größeren Leistung, sondern zu einem neuen Leben. Auch Jakob kann nicht in Bethel bleiben. Er muss den Weg gehen zu seinem Bruder. Er muss seinem Bruder Anteil geben an diesem Segen, den er ihm rauben wollte. Jakob zieht weiter. Und man muss ehrlich sein, auch danach wird er wieder schuldig. Und auch andere werden an ihm schuldig. Der Weg zu seinem Bruder ist kein einfacher und kein gerader Weg. Auch Albert Schweitzer war im Übrigen danach kein Idealmensch. Die, die mit ihm zusammenlebten, kannten seine Launen und schwachen Seiten. Es ist eine Illusion, dass wenn wir unser persönliches Bethel erlebt haben, dass wir plötzlich verändert und nicht wiedererkennbar sind. Bethel ist immer der Beginn eines langen Weges, auch für Jakob. Aber er kann sich getrost auf diesen langen Weg machen, weil Gott ihn begleiten will. Weil Gott ein Gott auf dem Weg ist. Gott geht mit. Aber er heftet sich nicht an die Füße des Übeltäters, wie die Rachegöttin in der griechischen Sage. Gott geht mit, um Jakob zu behüten und zu bewahren, um ihn heilsam von seiner Vergangenheit, die ihn so im Griff hatte, zu befreien. Gott geht mit, aber manchmal so, wie wir es erwarten, in ungewöhnlicher Gestalt. Orte wie Bethel sind manchmal da, wo man sie gar nicht vermutet. Ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen über einen Mann, der seine persönliche Bethel-Erfahrung im Zweiten Weltkrieg hatte. Als 18-Jähriger wurde er eingezogen und auf dem Zug in die Front sangen die Soldaten begeistert Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Weil er nicht auf andere Menschen schießen wollte, wurde er in den Sanitätsdienst eingeteilt und musste dort Tote und Verwundete aus Schützengräben holen. Für ihn wurde bewusst, was Krieg bedeutet, was Tod bedeutet. Und er hatte die Vorstellung, dass das, was auf seiner Seite passiert, ja genauso eben auch auf der anderen Seite passiert. Im kalten russischen Winter wurde seine Einheit dann aufgerieben und er war auf der Flucht und kam eines Tages in ein russisches Dorf. Und dort war eine alte, gebrechliche Bäuerin, die lud ihn und seinen Kameraden zu sich ein. Sie gaben ihnen den Feinden Brot. Mitten im Krieg kam der Himmel zur Erde. Er verstand zwar kein Russisch, nur die Worte Bosche, o Bosche, Gott, o Gott, blieben ihm in Erinnerung. Und obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch kein Christ war, ging ihm auf, was es bedeutet, wenn der Himmel die Erde berührt. Für ihn wurde ein Mensch zu Bethel. Ein Mensch, der ihm Liebe erwies. Manchmal begegnet uns Gott auch in Menschen. Menschen, die uns zeigen, was es bedeutet, wenn der Himmel die Erde berührt. Dann werden wir eingeholt von der Liebe Gottes. Dann spüren wir, dass wir wertgeachtet sind und dass wir unseren Wert nicht erst auf Kosten anderer Menschen durchsetzen müssen. Dann werden wir befreit, auch anderen Menschen in Liebe zu begegnen. Nein, wir brauchen keine Leitern, auf denen wir uns nach oben arbeiten müssen. Gott ist diesen Weg schon längst zu uns hinabgestiegen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.